Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir starten heute mit einem wirtschaftlichen Thema. Im Jahr 2002 hat sich eine Handvoll Tiroler Biobergbauern und Bioerzeuger, unter ihnen der Unterländer Heinz Gstier, zur Genossenschaft Bioalpin zusammengeschlossen und die Marke Bio vom Berg aus dem Taufbecken gehoben. Ziel war, ganz Tirol soll in den Genuss ehrlicher heimischer Bio-Lebensmittel kommen, aus kleinstrukturierter Landwirtschaft. Im Vorjahr ist Heinz Gstier zurückgetreten, er ist in die Pension gegangen. Sein Nachfolger ist Simon Wolf, der heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Wolf, seit der Gründung von Bioalpin sind mittlerweile 20 Jahre vergangen. Wie schaut denn Ihre Bilanz aus?
Wir dürfen auf eine sehr gute Bilanz eigentlich eingehen. Also wir haben damals vor 20 Jahren angefangen und haben damals 300.000 Euro Umsatz gemacht. Und mittlerweile haben wir im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 13,7 Millionen Euro gemacht. Also wir haben damals bereits 2017 eigentlich die 10 Millionen Euro Marke geknackt. Entgegen vieler Unkenrufe, das wird sowieso nicht funktionieren, das braucht es in Tirol nicht, haben wir das eigentlich sehr wohl geschafft, diese Produkte aus dieser alpinen Kleinstruktur an den Konsumenten, an die Konsumentin zu bringen.
Am Anfang standen einige mutige Pioniere, die für ihren Einsatz damals auch mitunter belächelt wurden. Wie ist denn Bioalpin heute aufgestellt?
Ja, damals war uns richtig gesagt, eben eine Handvoll Biobauern, die sich zusammengetan haben. Dann hat es noch einige unterstützende Unternehmen und Institutionen gegeben, die uns damals geholfen haben, auf die Füße zu kommen. Mittlerweile bündeln wir mehr als 600 Biobauern unter der Marke Bio vom Berg. Wir sind eigentlich stets im Wachsen begriffen, also seit Jahren geht die Tendenz stark aufwärts und wir haben heute eben mit 10 Mitarbeitern, die sich eigentlich um die Bündelung dieses Sortiments kümmern. Das heißt, wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab, also wir begleiten unsere Produzenten von der Produktion, von der Produktentwicklung bis hin zum Marketing bei den Konsumenten, bei den Konsumentinnen.
Hat sich im Laufe dieser 20 Jahre auch das Produktsortiment verändert?
Das Produktsortiment hat sich stark verändert. Also wir haben damals auch mit 5, 6 Artikeln gestartet, aber immer unter dem Ziel, dass wir eigentlich diesen Genuss eigentlich aus der bäuerlichen Struktur zum Konsumenten bringen. Immer mehr Produzenten sind aufmerksam geworden auf unser Angebot, das wir haben. Mit dem starken Partner M-Preis haben wir es eigentlich geschafft, auch flächendeckend in Tirol und Südtirol und auch in den benachbarten Bundesländern verfügbar zu sein. Insofern haben wir auch unser Sortiment stetig angepasst und mittlerweile 380 Artikel oder 180 verschiedene Produkte, das wächst. Jeden Monat kommt da was dazu. Dürfen wir wirklich sagen, jetzt haben wir wirklich ein sehr attraktives Angebot und sind somit nicht nur bei M-Preis in Tirol erhältlich, sondern wir sind am Wochenmarkt in Hamburg oder auch im Bioladen in Nordrhein-Westfalen. Überall gibt es Bio vom Berg Produkte und auch in Zukunft wollen wir da natürlich noch stärker ausbauen.
Sie haben gesagt, dass es praktisch jeden Monat was Neues dazukommt. Was kommt denn heuer dazu?
Heuer freuen wir uns, dass wir zum Beispiel auch den ersten Bio-Almkäse geschützten Ursprungs von der Ackernalm in Tiersee auf den Markt bringen konnten. Wir haben einige Innovationen im Joghurtbereich schaffen können, wo wir mit unserem Nachbarn Südtirol, der Milchhof Sterzing zum Beispiel, auch sehr gut zusammenarbeiten. Wir sind auch im Buchweizen. Also wir versuchen auch alte Getreidesorten wieder zu rekultivieren. Und das gelingt uns eigentlich jetzt Jahr zu Jahr, eigentlich auch diese Flächen wieder, die früher im Getreidebau waren, in Tirol, jetzt auch wieder ein bisschen zu beleben und da einfach gute Projekte auch eben mit unseren starken Partnern, der Alpenbäckerei zum Beispiel, auf die Beine zu stellen.
Bio vom Berg legt einen sehr hohen Qualitätsstandard an seine Produkte. Was unterscheidet sie von anderen Produkten?
Unsere Produkte sind aus der Tiroler Berglandwirtschaft. Also wir haben hier einfach in Tirol mit unseren exponierten Landwirtschaften eine große Herausforderung, aber da kommen auch sehr gute und qualitätsvolle Produkte heraus. Wir sichern das Ganze im Hintergrund auch natürlich mit Qualitätsstandards zusätzlich noch ab, also über diese EU-Vorgaben, Bio-Vorgaben, die wir haben, hinterlegen wir noch weitere Standards, Bio Austria, ein Bio-Verbandsstandard von AMA Bio-Siegel und dergleichen. Also wir sichern das sehr mehrfach im Hintergrund ab, weil wir einfach diese höchste Qualität, die wir dem Konsumenten und der Konsumentin bieten wollen, auch entsprechend nochmal unterlegen wollen.
Tirol ist zweifelsohne Kernland für Bio-Alpin und auch für Bio vom Berg, aber es gibt Bestrebungen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie schaut denn die Zukunft aus?
Große Chancen sehen wir weiterhin in Deutschland. Tirol hat ein sehr gutes Image in unserem Nachbarland. Auch die Nachfrage ist spürbar am Steigen, was diese Produkte aus der Berglandwirtschaft betrifft. Da wollen wir in Zukunft auch noch mehr aktiv werden und dieses Bündel an Angebot, das wir haben, auch dort besser platzieren. Wir wollen in Zukunft auch in den Großküchen in Tirol, also in den öffentlichen Küchen, in den Kliniken, in den Altersheimen, besser präsent sein. Wir wollen ganz am Anfang anfangen, also sprich in den Schulen, in den Kindergärten. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder verstehen, was regionale Landwirtschaft für unsere Landschaft bedeutet, für unsere Wertschöpfung im Land bedeutet. Auch da setzen wir Maßstäbe in Zukunft. Und wer weiß, welche Länder noch in den Genuss von unseren Produkten kommen werden. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun.
Sie haben zuerst Südtirol angeschnitten. Wie schaut es in Südtirol aus?
In Südtirol dürfen wir jetzt schon sagen, dass sich das sehr gut entwickelt. Auch die Firma M-Preis eröffnet jedes Jahr neue Filialen in Südtirol. Wir und unser Produktsortiment kommt in Südtirol sehr gut an. Wir sind uns doch sehr ähnlich, nicht die beiden Länder. Und wir reagieren insofern, dass wir nicht nur Produkte aus Nordtirol nach Südtirol bringen, sondern dass wir auch mit unserer neuen Submarke Sonnenland Südtirol auch Produkte aus Südtirol für Südtirol anbieten. Und wir haben sehr viele Produzenten schon, mittlerweile sind es schon 10 an der Zahl, die ganz interessiert sind, für Bio vom Berg zu arbeiten. Wir sind ja eine Genossenschaft und unsere Genossenschaft hat ja das Ziel, nicht die Gewinnmaximierung anzustreben, sondern eigentlich das größte Stück vom Kuchen soll beim Bauern bleiben. Und mit diesem Vorsatz haben wir natürlich entsprechend auch Nachfrage bei den Produzenten. Und das unterscheidet uns auch ganz stark von anderen Eigenmarken, die oft einmal bei Ausschreibung Produzenten suchen und die ganz beliebig austauschen können. Bei uns steht der Produzent im Vordergrund. Das heißt, die Marke ist eigentlich die Verbildlichung von unseren Maßstäben und Qualitätsansprüchen, die wir haben. Aber der Produzent ist da zentral mit dabei und das ist eben dann nicht so wie in anderen Eigenmarken, dass man den dann einfach austauschen kann, wenn er vielleicht preislich nicht mehr mithalten kann oder ihm einfach nicht mehr ins Gesicht steht.
Wie sehr spüren denn Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und jetzt ganz aktuell der Ukraine-Krise? Welchen Einfluss haben solche Krisen auf das Bewusstsein der Menschen für regionale Bioprodukte?
Also wir haben schon vor der Corona-Pandemie eigentlich diesen Zuspruch, ich meine, das sagen auch unsere Zahlen, diesen Zuspruch in der Bevölkerung bei den Konsumenten gehabt. Die Pandemie als solches hat dazu nochmal einen kleinen Booster beigetragen, sage ich jetzt einmal. Einfach das Bewusstsein, wie wichtig es ist, eine regionale Produktion zu haben, ist durchaus jetzt immer mehr in den Köpfen der Konsumenten und Konsumentinnen verankert. Diese tragische und wirklich grausame Situation in der Ukraine hat das jetzt bestimmt nochmal verstärkt. Also auch da sieht man jetzt wieder man sieht es ja im täglichen Leben, wie diese globalen Kreisläufe eigentlich so funktionieren und was sie für Auswirkungen auf die Kosten haben. Auch da hat es uns nochmal verstärkt gezeigt, wir müssen schauen, dass wir die Produkte, die wir im eigenen Land produzieren können, auch produzieren. Und insofern, wie betrifft es uns? Natürlich auch wir haben Kostensteigerungen, wie sie jeder Konsument und Konsument auch im täglichen Leben hat. Wir versuchen aber nur das weiterzugeben, was tatsächlich an Kosten anfällt. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, das kriegen wir natürlich deutlich mit, wo halt solche Situationen auch zu Spekulation anreizen. Ja, also da wird sehr viel spekuliert, da halten wir gar nichts da davon. Wir geben das weiter, was wir weitergeben müssen, und dabei bleibt's.
Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Themenwechsel. Nach 2 Jahren Zwangspause findet heuer am ersten Maiwochenende wieder das traditionelle Gaudefest in Zell am Ziller statt. Bei uns im Studio ist dazu der Chef des Organisationskomitees, des Martin Lechner. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Lechner, wie schwierig war es denn, nach 2 Jahren Pause, Corona-bedingt, so ein Riesenfest auf die Beine zu stellen?
Ja, das ist eine Challenge, in der wir mittendrin sind. Wir haben am 24. Februar Rahmenbedingungen sind verkündet worden, unter denen wir das Gaudafest wieder machen können. Damals sind ja mehr oder weniger alle Restriktionen aufgehoben worden. Mittlerweile sind ja wieder welche. 3G ist so jetzt angesagt beim Gaudafest, zumindest für das Zelt. Und dann haben wir mal alle Beteiligten durchtelefoniert eine Woche lang, ob sie noch die Infrastruktur haben, ob sie noch mögen, ob sie noch können. Nach einer Woche war das klar und dann haben wir uns entschlossen, das Gaudafest zu machen. Auch vor dem Hintergrund, dass sicherlich manche mit der Entscheidung nicht nachvollziehen können, weil wir ja doch noch in Pandemie sind, aber vor dem Hintergrund, dass 80% des Zeltes bereits aus dem Jahr 2020 verkauft ist und die alle auf das Gaudafest warten. Und das haben wir auch gemerkt jetzt beim Vorverkauf, das war innerhalb von einer Woche ausverkauft, sodass wir schon das Gefühl haben, dass die Menschen zum Feiern aufgelegt sind und sich auf das Gaudafest freuen.
Wie schwer hat denn die zweimalige Absage den Ort, also Zell am Ziller oder die Region, getroffen?
Ja, das Gaudafest ist mittlerweile auch ein wirtschaftlicher Faktor, im Ort im Speziellen, aber auch in der Region. Wir haben fast 1 Million Euro Wertschöpfung aus dem Gaudafest heraus. 16, 17 Vereine, die da mehr oder weniger ihr Jahresbudget auf dem Gaudafest verdienen. Aber auch die Hotels sind mittlerweile sehr gut ausgelastet. Die ganzen Musikgruppen, die nicht auftreten haben können. Wir als Brauerei haben den Gauderbock für 2 Gauderfeste vorbereitet, den konnten wir nicht ausschenken. Also ist das schon ein sehr beachtlicher Schaden. Aber es war halt einfach so, wenn es die Umstände nicht zugelassen haben, muss man sich einfach danach richten.
Was ist mit dem Gauderbock passiert, der nicht ausgeschenkt werden konnte?
Wir brauen jedes Jahr gleich viel Gauderbock und Gaudersteinbock. Ungefähr die Hälfte wird über den Handel verkauft und die andere Hälfte wird auf dem Fest ausgeschenkt. Zweimal ausgefallen, aus dem haben wir zum Teil dann Alkohol gebrannt und zum anderen Teil Essig gemacht, so einen Bier-Balsam-Essig, den wir dann hoffentlich in 20 Jahren als guten Essig genießen können und hoffentlich mit etwas Wehmut und mit einer gewissen Gelassenheit auf das zurückblicken, dass da 2 Jahre das Gauderfest nicht stattfinden hat können.
Das Gauderfest ist eines der größten Frühlingsfeste in Österreich und im gesamten Alpenraum. Sie haben gesagt, dass heuer der Vorverkauf extrem gut gelaufen ist. Rechnen Sie wieder, dass wieder Zehntausende, so in den Vorjahren, Zehntausende Besucherinnen und Besucher nach Zell am Ziller kommen?
Ja, mit dem rechnen wir. Das Feedback kriegen wir auch von den Leuten, dass sie richtig hungrig sind auf so ein Fest wie das Gauderfest. Natürlich muss ja immer das Wetter mitspielen, weil ungefähr die Hälfte des Gauderfestes spielt sich ja am Freigelände ab. Aber grundsätzlich ja.
Spielt die Ukraine-Krise jetzt in dieser Vorbestellungsphase eine große Rolle?
Ja, wie wir so begonnen haben, war die Ukraine ja noch nicht so ganz am Tisch. Insofern ging das gut, aber sicherlich ist das für uns alle eine sehr belastende Situation, wenn man die Fernsehbilder sieht, was da vor allem Zivilbevölkerung Leid zugetan wird. Natürlich, wenn man halbwegs ein normaler Bürger ist, dann lassen einem solche Bilder nicht kalt.
Sie haben gesagt, es gilt 3G, zumindest im Festzelt. Gibt es sonst irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die Sie oder die Besucherinnen oder Besucher beachten müssen?
Ja, 3G ist schon mal grundsätzlich die Eintrittsberechtigung, die werden wir auch bei allen Kontrollstellen kontrollieren. Wer den Nachweis geliefert hat, kriegt ein Bändchen oder einen Stempel, dass man nicht ständig mit dem Stempel in den Kontrollen vorbeilaufen kann, muss. Und natürlich ein gültiges Eintrittsband braucht man daneben noch.
Was sind denn die Highlights im Programm für das diesjährige Gauderfest?
Ja, das Gauderfest beginnt immer mit der Licht ins Dunkel Gala, wo Künstler sich in den Dienst von Licht ins Dunkel stellen. Wir rechnen ungefähr mit 1500, 1600 Besuchern. Dann folgt am Freitag die offizielle Eröffnung des Gauderfestes mit Gambrinos Rede. Und da haben uns ja heuer sicherlich die Politiker ein paar Steilvorlagen geliefert, dass wir da ein paar pointierte Dinge dann sagen können. Macht wieder der Louis aus Südtirol. Am Samstag haben wir dann den Einzug der Jungtrachtler, eine große Norica-Ausstellung, natürlich das ganze Musikprogramm und so der emotionale Höhepunkt des Gauderfestes ist immer die Feldmesse mit 2500 Trachtlern, die unser Herr Dekan immer sehr, sehr würdig gestaltet.
Sie haben es angeschnitten, Sie sind im Brotberuf, sind Sie Chef der Bierbrauerei Zillertal. Wie ist es Ihnen denn in den vergangenen zwei Corona-Jahren ergangen?
Ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil gegenteilig zum Markt sind wir als Brauerei so aufgestellt, dass wir 80% unseres Absatzes in die Gastronomie liefern. Und wenn 80% der Kunden nicht zur Verfügung steht, dann kann man sich ausmalen, wie es uns geht. Wir haben versucht, da mit unseren Mitarbeitern sehr verantwortungsbewusst umzugehen. Natürlich waren alle in Kurzarbeit und waren alle bereit, auch diese Zeit mit uns als Firma durchzustehen. Wir haben geschaut, dass wir das sehr, sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden abwickeln, weil wir doch unsere Kundenbeziehungen sehr langfristig anlegen. Wir haben die komplette Ware retour genommen, haben, egal ob Eigenerzeugnisse oder Handelsware, haben das alles gut geschrieben, sodass wir unsere Kunden schadlos halten und dass wir hoffentlich dann gemeinsam, jetzt haben wir es ja mittlerweile schon ein paar Mal geprobt, nach jedem Lockdown wieder in eine hoffentlich bessere Zeit gestartet sind.
Aktuell steht die ganze Welt unter dem Eindruck der Ukraine-Krise und in deren Gefolge auch betroffen von Energiepreissektor, also Steigerungen, wie es sie noch nie gegeben hat. Ist das in Ihrem Unternehmen auch so?
Das ist dramatisch. Einmal diese Ungewissheit, ob wir heizen und machen die ganze Prozesswärme, die wir in der Brauerei brauchen, mit Gas. Diese Ungewissheit, ob wir in einer Woche noch das Gas zur Verfügung haben. Es sind ja gerade gestern so Frühwarnsysteme publik geworden. Die Politiker sind sicher so aufgestellt, dass sie uns alle beruhigen. Aber ich befürchte, dass unser Kollege im Osten darauf auszielt, dass irgendwer mal sagt, so, jetzt ist ein Gaslieferstopp da. Egal, ob dann die EU sagt, weil sie nicht in Rubel zahlen wollen oder können. Oder ob er sagt, wir liefern nicht mehr. Aber irgendwo wird er sich rächen für die ganzen Sanktionen. Und das wird dann sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Und neben den Energiekosten haben wir ja noch, es wird nichts günstiger, es wird alles teurer und keine einzige Preiserhöhung spielt sich im einstelligen Bereich ab, sondern es ist alles 20%, 30%, 50% teurer. Und wenn es nur teurer wird, darf man schon zufrieden sein. Man muss nur die Sorge haben, ob man es überhaupt bekommt. Wir brauchen jedes Jahr ungefähr 2,5 bis 3 Millionen Flaschen Neuglas. Die werden zwar nicht in der Ukraine hergestellt, aber es gibt sehr viele Glashütten in der Ukraine und das Glas, das dort produziert wird, wird auf andere Glashütten in Europa verteilt. Also braucht man sich nur ausrechnen, zu was das führen wird. Zu enormen Preissteigerungen und Glas ist ja auch sehr energieintensiv herzustellen. Also ist das ja eine katastrophale Situation.
Können Sie diese Preissteigerungen in irgendeiner Form kompensieren?
Wir selber machen auch eine Preisanpassung, aber in einem normalen Inflationsbereich zwischen 4% und 4,5%. Aber die Preissteigerungen, mit denen wir konfrontiert sind, also in keinster Weise. Energie, um Ihnen da nur ein Beispiel zu geben, hat sich von Dezember auf Januar bei uns im Unternehmen 4,5-facht. Sowohl Strom wie Gas.
Fühlen Sie sich gerade in dieser Situation von der Politik entsprechend unterstützt?
Zum Teil, also in der Pandemie sehr wohl. Da muss man sagen, sind die Unterstützungen sehr großzügig geflossen. Jetzt, glaube ich, sehen sich die ja selber beim Sammeln, was da alles auf uns zukommt. Aber es wird irgendwas kommen müssen, weil das eine sehr, sehr wilde Situation ist für Unternehmen, die man ja selber überhaupt nicht im Griff hat. Man ist ja da machtlos.
Herr Lechner, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für das Gardefest.
Ja, danke. Ich hoffe, wir dürfen auch mit dem Besuch von Ihnen rechnen.
Zum Schluss noch zur Politik. Am 11. Juni findet in Kufstein die Landesversammlung der Tiroler Grünen statt. Im Zentrum steht, nachdem Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe sich aus der Politik zurückziehen will, die Wahl einer Spitzenkandidatin oder eines Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Frühjahr 2023. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Altenweisel, dem Landessprecher der Tiroler Grünen. Grüß Gott.
Freut mich, da zu sein. Danke.
Herr Altenweisel, gewählt wird dieses Mal im Vorfeld und zwar digital. Alle stimmberechtigten Mitglieder können teilnehmen. Es ist aber eine Art Basiswahl. Was ist der Vorteil?
Also wir werden unserem Anspruch gerecht, der Basisdemokratie. Es war ja immer schon so, dass unsere Mitglieder stimmberechtigt waren, alle. Was wir jetzt mit der digitalen Wahl versucht haben, war unabhängig von der Mobilität der Mitglieder, weil zum Beispiel in Kufstein wählend ist für ein Reutinnen Mitglied vielleicht sogar opportuner zu klicken, statt zu fahren, allen die Möglichkeit geben zu können, teilzunehmen. Und das läuft dann über 3 Tage online, wo das Wahlfenster offen ist. Natürlich, nachdem sich die Kandidatinnen oder das Kandidatenduo für die Spitzenwahl vorgestellt hat.
Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
Also heute öffnet sich das Fenster für die Anmeldung der Kandidatinnen. Wir haben jetzt in diesem neuen Wahlprozedere, das wir kürzlich beschlossen haben, festgelegt, dass Einzelpersonen sich zur Wahl stellen können oder ein Duo auch oder mehrere in dem Fall. Und dann erfolgt die Vorstellung jener, den grünen Mitgliedern. Die können sich ein Bild für ihnen machen. Es wird dann Runden zur Vorstellung geben, in physischer Präsenz, aber auch digital. Und dann gibt es ein Fenster für die Wahl. Und in diesen 3 Tagen kann dann online für die Einzelperson oder für das Duo abgestimmt werden.
Und bei der Landesversammlung wird also dann der Kandidat oder die Kandidatin oder das Duo präsentiert?
Exakt.
Die Fristen sind also, heute beginnt die Kandidatenwahl. Die endet wann?
Die Frist endet für die Vorstellung der Kandidatinnen am 17.04. Und dort bis dorthin hat sich präsentiert, wer sich zu präsentieren hat. Und in der Nachfolge werden diese Kandidatinnen dann auch intern vorgestellt und ihre Wahlvideos oder was auch immer sie zu ihrer eigenen Vorstellung nutzen wollen, gehen dann damit online.
Jetzt, wenn wir auf die Personen gehen Sie davon aus, dass sich Soziallandesrätin Gabi Fischer oder Klubobmann Gebi Meier der Wahl stellen werden, vielleicht sogar im Duo?
Das sind sicher alle spannende Fragen und ich kann gut nachvollziehen, dass man sich diese stellt. Ich bitte um Verständnis, dass sie meine Rolle darin sieht, so quasi die Bühne zu bereiten und jetzt nicht einzelne Kandidatinnen oder die Möglichkeit ihrer Kandidatur bewerten oder besprechen wird.
Am 11. Juni bei der Landesversammlung wird also der Kandidat präsentiert oder die Kandidatin präsentiert. Ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn da zu dem Zeitpunkt ist ja die Landeshauptmann-Stellvertreterin Philippe noch im Amt, ist da nicht Spannung vorprogrammiert?
Nein, im Gegenteil. Wir haben es geschafft, einen Übergang, der für alle Beteiligten im Club und in der Landesregierung passend war, zu gestalten. Der Gestaltungswille bei Ingrid und dem Rest der Regierungsmannschaft ist ja nach wie vor vorhanden. Und die Ingrid hat noch, so wie ich weiß, einen Stapel an Projekten abzuarbeiten. Die neue Person kann sich dann einarbeiten und erfährt auch, so ist einmal der Anspruch von Ingrid, auch Unterstützung, wenn es denn welche gewünscht ist. Allerdings habe ich auch die Ansage vom Landeshauptmann Blatter so verstanden, dass die Regierung bis ins Frühjahr 2023 arbeiten wird. Und damit gehe ich davon aus, dass die Spannungen, so es welche gebe, einfach der Neugier auf den Job geschuldet sind.
Aber es ist doch zu erwarten, dass die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat dann versucht, das Profil zu schärfen und durchaus auf Konfrontation gehen manchmal.
Das ist sicher eine Stilfrage, die sich im individuellen politischen Verständnis dann widerspiegeln wird. Die Spitzenkandidatin oder die Kandidatinnen werden sich sicher auch entsprechend vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass das auch Teil dieser Ansage zur Kandidatur sein wird, wie man gern die eigene Kandidatur und nach der Wahl seine Rolle in der Landespolitik verstehen will.
Wie sehen Sie denn aktuell die Zusammenarbeit mit der ÖVP auf Regierungsebene in Tirol?
Naja, wir hatten insgesamt, glaube ich, im Zuge der Pandemie und aller möglichen Krisen, die wir da jetzt hatten und haben, inklusive der sozialen, die sich abzeichnet, sicher schon ruhigere Zeiten. Aber ich bin sehr froh darüber, dass die Zusammenarbeit auch diese stürmischen Zeiten gut überstanden hat. Und ich finde, was wir jetzt brauchen, ist ein vernünftiges, ein solides Weiterarbeiten und keine Scharmützel.
Werden Sie oder werden die Tiroler Grünen nach der Landtagswahl eine Neuauflage der Koalition anstreben?
Naja, die Karten werden mit den Wahlen neu gemischt. Ich gehe davon aus, dass nach 10 Jahren für eine gute Regierungsarbeit die Wählerinnen das hoffentlich honorieren werden. Sollte sich die Möglichkeit dazu bieten, übernehmen wir gern wieder weiter Verantwortung. Und ich finde, eine Zusammenarbeit nach diesem Zuschnitt, auch aufgrund der sich abzeichnenden Themen wie der Klimakrise, der sozialen Verschärfung und dem Willen, zum Beispiel auch den Tourismus in Tirol neu zu denken, würde sich schon anbieten.
Wo sind denn Ihrer Meinung nach die größten Knackpunkte, wenn es wieder zu einer Neuauflage käme?
Ich finde, die Knackpunkte seien bekannt insofern, als dass manchmal stereotype Zuschreibungen gibt. Weder seien wir Grüne gegen was im vollen Umfang. Wenn wir jetzt das Thema Wasserkraft ansprechen, das uns öfter mal zugeschrieben wird, da können wir sagen, natürlich haben wir einen vernünftigen Zugang zu erneuerbaren Energien. Man muss aber deswegen nicht jeden Fluss aufstauen. Wenn einzelne Teile rausgegriffen werden und die plötzlich zur Gretchenfrage erhoben werden, dann ist das manchmal eher der Rhetorik oder den Ambitionen Einzelner geschuldet, als dass sie wirklich per se Knackpunkte sehen wird, die eine Koalition verunmöglichen.
Als Landessprecher stehen Sie persönlich meist im Schatten der Regierungsmitglieder oder auch der Abgeordneten. Ist es sinnvoll, dass der Landessprecher kein politisches Amt innehat?
Zwei Seiten zu dieser Antwort. Das eine war, dass ich kein politisches Amt innehabe, ist unserem verloren gegangenen 5. Mandat geschuldet. Das wäre dann ich gewesen. Aber noch viel wichtiger ist es, ich kann mir als Landessprecher gemeinsam mit meiner Kollegin, der Landesgeschäftsführerin Natascha Kmähler, ganz intensiv um die Partei und deren Strukturen und die Vernetzung mit den Mitgliedern, den Bezirken widmen. Ich lege die Rolle sicher als Landessprecher anders an als jemand, der oder die schon ein Mandat innehat, ein politisches. Aber ich habe meine Rolle jetzt gut gefunden. Ich finde, die Abgeordneten und die Regierungsmitglieder machen ihre Sache in der Sach- und Tagespolitik gut. Und ich mache es in der zweiten Reihe ganz einfach auf die Struktur und auf die, sagen wir mal, nachhaltige Parteientwicklung hinausgelegt.
Werden Sie selber kandidieren?
Das ist noch offen, aber einmal jedenfalls nicht für die Spitze.
Herr Altenweisel, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.